SRF 2 Kultur.
Das Norient Musikfestival ist ein Ort, an dem Bilder und Sounds zusammenfinden. Sounds aus der Nähe und Sounds aus der Ferne. Black Metal aus Norwegen, Chagapop aus Bulgarien oder improvisierte Musik aus New Orleans. Es sind viele musikalische Farben, die an diesem Musikfilmfestival Platz finden. Dieses Jahr findet es zum vierten Mal in Bern statt. Musik ist Ausdruck einer Lebenshaltung und genau das vermittelt der Eröffnungsfilm von heute Donnerstagabend. Liquid Land heißt er. Es ist ein Musikdokumentarfilm von Michel Etling, in dem neben dem Schweizer Schlagzeuger Simon Benz auch Musiker aus New Orleans mitwirken. Norbert Graf.
New Orleans ist eine Stadt, die unter die Haut geht. Das sagt einer, der dort lebt, Andy Darter, Organisator von Jazzkonzerten, am Anfang des Films Liquid Land, des Dokumentarfilms von Michel Etlin. Auch die Filmemacherin aus Zürich hat sich sofort in die Stadt verguckt, als sie 2009 zum ersten Mal dort war.
Es liegt so eine Atmosphäre in der Luft in dieser Stadt, die ich noch nie irgendwo erlebt habe, eine Energie, die uns sofort mitgerissen hat. Es ist natürlich auch eine Musikstadt, das ist ja bekannt. Und es ist wirklich so, es ist wirklich überall, ständig kann man Konzerte hören.
New Orleans, das ist zwar die Geburtsstadt des traditionellen New Orleans Jazz, es gibt aber auch eine lebendige Punk-Szene, Hip-Hopper, Clubs und die Sidelines. Das sind die Musiker, die aufspielen, wenn ein Verstorbener im Sarg durch die Straßen getragen wird. So viele Seelen wie möglich sollen einen Toten begleiten, hat man Michel Etlin und ihrem Partner, dem Schlagzeuger Simon Berz, gesagt und sie gleich nach ihrer ersten Ankunft zu einer solchen Sideline mitgenommen. Musik ist in New Orleans ein sozialer Kitschstoff. Auch dort, wo bei uns schnell der Vorwurf des Intellektuellen dranhaftet, bei der freien Improvisation. Michel Etlin beobachtet in ihrem Film, wie der Schlagzeuger Simon Berz zusammen mit seinem holländischen Kollegen frei improvisierte Musik spielt und die Musiker aus New Orleans zum Mitmachen einlädt. Das Besondere, die Instrumente sind selber gebaut, aus Abfall, den die beiden Europäer in der Stadt gefunden haben. What is the song that the city sings?
Wenn wir da ankommen in New Orleans und diese Musik machen, die so experimentell ist und mit selbstgebauten Instrumenten und Elektronik, die erschießen uns auf der Straße oder überfallen uns und so. Und wir hatten genau das Gegenteil gemerkt innerhalb von einer Woche. Haben wir so viele Konzerte gespielt wie noch nie. Wir haben jeden Abend gespielt, wurden eingeladen, manchmal morgens um 4, Improvisationssessions, wo die Leute besoffen waren, aber improvisierte Musik gemacht haben und das ich in der Schweiz wirklich noch nie erlebt habe.
Ein Stein klingt nicht, aber man kann ihn zum Klingen bringen, sagt Simon Berz. Und dasselbe gilt für den Holzbalken, der von einem kaputten Telegrafenmasten stammt und an dem der Musiker Eisenspiralen befestigt hat, herausgeschält aus einer alten Bettmatratze.
Also super trash und dafür ein 500-fränkiges Mikrofon dran gemacht und das natürlich dann gut aufgenommen.
Es ist der Trash von Katrina oder von einem der anderen Stürme, von denen New Orleans jedes Jahr heimgesucht wird, der hier zum Klingen gebracht wird, von Simon Berz, zusammen mit Musikerinnen und Musikern aus einer Stadt, die darin geübt sind, sich mit dem Vorläufigen abzugeben. Denn Improvisation, das ist in New Orleans mehr als eine rein musikalische Angelegenheit.
Er gilt als einer der umstrittensten Theaterregisseure, Volker Lösch. Sein Theater polarisiert mit drastischer Gesellschaftskritik. Und diese Gesellschaftskritik wird häufig von Chören vorgetragen. Diese sind nachgerade zu Löschs Markenzeichen geworden. Auf Löschs Bühne stehen neben Profischauspielern Laienchöre, gecastet im sozial benachteiligten Milieu. Nun inszeniert Volker Lösch am Theater Basel. Heute Abend hat Angst Premiere, ein Stück nach dem Finanzthriller The Fear Index. Bevor wir erfahren, ob Volker Lösch damit für einen Skandal sorgt, stellt Karl Linder den umstrittenen Regisseur erst einmal vor.
Authentizität, das ist der neue Trend im Theater. Heißt, wer auf der Bühne steht, soll echt sein, authentisch eben. An die Stelle von professionellen Schauspielern treten immer öfter Laien. Und immer öfter sind es Menschen aus Randgebieten, geografischen, sozialen, ökonomischen. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund, Sozialhilfeempfänger, Straftäter, Armutskinder. Der Regisseur Volker Lösch hat diese Laien in den letzten Jahren zu Chören formiert und neu im Theater installiert. Ist der Chor doch eines der ältesten Theatermittel. Es gehört zu seinen Aufgaben, streitbare Positionen zu veranschaulichen, und das seit der Antike. Der Laienchor ist mittlerweile Volker Löschs Markenzeichen. Doch dieser Chor sei, so Lösch vor einigen Jahren gegenüber Radio SRF 2 Kultur, alles andere als künstlerischer Selbstzweck.
Die Grundvoraussetzung ist, dass man für was brennen muss. Man muss irgendwas wollen. Man muss irgendwas auf den Kopf stellen wollen oder rumkrempeln wollen oder neu befragen wollen oder benennen wollen, um einen Abend von Belang aufstellen zu können.
Abende, die brennen, wenn es sein muss, bis zum Skandal. Dafür nutzt Volker Lösch auf der Bühne gerne den Protest, den er laut hinausschreien lässt. Kein Wunder, polarisieren seine Arbeiten, und kein Wunder, ist die Kritik gespalten. Den einen ist Löschs Ansatz zu plump, für andere ist er die Rückkehr zum politischen Theater. Als sei das ein Widerspruch, lässt sich da nur anfügen. Nach unzähligen Nominierungen wurde Volker Lösch 2009 zum ersten Mal an das renommierte Berliner Theatertreffen eingeladen. Mit «Maha, was ist aus unserer Revolution geworden?» und einer Schar wütender Hartz-IV-Empfänger aus Hamburg.
Sie haben uns alles weggenommen, auch Lebensversicherung, alles. Haben Hauptschulabschluss, keine Berufsausbildung.
Volker Lösch verknüpft seine Chöre aus dem Heute immer mit bereits bestehenden Stoffen. In Dresden hat der Hauptmann Steve Weber mit einem Arbeitslosenchor ausgestattet. Und in Basel, wo er seine neueste Arbeit entwickelt, ist der britische Thriller The Fear Index von Robert Harris Grundlage seiner Inszenierung. Die Story über den Chef eines Genfer Hedgefonds, der einen neuen Börsenalgorithmus entwickelt, sollte ursprünglich mit einem Chor aus Vermögenden bestückt werden. Im Vorfeld suchte das Theater Basel also Banker und Börsenhaie als Mitspieler.
Das ist genau das, was uns reizt an Stoffen und an den Möglichkeiten, diese Stoffe mit Laien und Schauspielern umzusetzen. Also so anzufangen, dass man nicht weiß, was dabei rauskommt, und so auch anzufangen, dass man sicher nur eines weiß, man möchte es nicht von A bis Z durcherzählen, dahingehend, dass man das Stück mit ein paar Strichen einigermaßen aufgehübscht durch ein pseudo-modernes Bühnenbild durchspielt.
Am Theater Basel kommt Angst, allerdings ohne Chor, auf die Bühne, dass sich niemand aus dem Finanzsektor verpflichten wollte. Folgerichtig haben Volker Lösch und seine Dramaturgin Beate Seidel ihre Zielgruppe, die Banker, für das Stück interviewt, und die Berichte werden nun von Schauspielern vorgetragen. Der Brisanz des Vorhabens, in die Abgründe des Vermögens zu gucken, wird dieser Kunstgriff keinen Abbruch tun. Und man darf gespannt sein, ob das Enfant terrible auch in Basel einen handfesten Skandal auszulösen vermag.
Irgendwann hat es ihm gereicht mit der Haute Cuisine, dem französischen Präsidenten Mitterrand. Und er holte sich eine Trüffelspezialistin aus dem Périgord als persönliche Köchin ins Élysée. Aus dieser Episode heraus entstand der Spielfilm «Les Saveurs du Palais», der jetzt im Kino läuft. Michael Sennhauser hat ihn gesehen und er hatte Gelegenheit, sowohl mit der richtigen Köchin zu sprechen, als auch mit der Schauspielerin, die die Köchin im Film gespielt hat. Danielle Mazet-Delpe heißt die mittlerweile 70 Jahre alte Köchin. Die Schauspielerin ist Katrin Froh.
Es ist das Jahr 1988. Auf dem Hof von Hortense-Laborie fährt eine Limousine vor und sie wird gebeten, nach Paris mitzukommen. Sie hat schon gehört, dass ein hoher Funktionär eine Köchin suche.
C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière?
Ça, je peux pas vous dire.
Aber in Paris wird dann schnell klar, wer da tatsächlich eine Köchin sucht.
Pas aller par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs.
Hortense ist verdattert und unsicher, aber Monsieur Mitterrand hat keine Zweifel.
Je suis pas sûr d'être à la hauteur, voyez.
Le président pense le contraire.
Hortense tritt die Stelle an, aber erst als sie sich im Élysée-Palast verläuft, trifft sie zufällig auf den obersten Boss.
Excusez-moi, j'ai dû me tromper.
Vous êtes?
Je suis votre cuisinière, Monsieur le Président.
Bei Mitterrand punktet sie schnell mit ihrer herzhaften ursprünglichen Küche. Dafür handelt sie sich Grabenkriege ein mit der angestammten Küchenmannschaft. lauter Männern.
Tarte pâtissière aux fruits rouges.
C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage.
Château Rayas 1969.
Gespielt wird Hortense im Film von Catherine Froh. Und die Schauspielerin sieht durchaus Parallelen zwischen Küchen- und Filmarbeit. Bei beidem habe man zunächst kein Publikum und müsse sich seinen Weg selber suchen. Die 70-jährige Danielle Delpeu, eine überaus elegante, feingliedrige und sehr modisch gekleidete Erscheinung mit einem umwerfenden Lächeln, findet allerdings, da gäbe es schon einen Unterschied. Zum Kochen brauche man, anders als beim Film, kein Publikum.
Non, on n'a pas besoin d'un public quand on fait la cuisine.
Essen und Kochen, das sei sozusagen selbsterhaltend, findet sie. Es brauche einen Koch oder eine Köchin und jemanden, der gerne esse.
Vous savez, faut un cuisinier, une cuisinière, un gourmand, une gourmande. Voilà, ça va comme ça. On peut être les deux, ou l'un ou l'autre.
Das könnten zwei sein, aber Kochen und Essen, das gehe eben auch in Personalunion. Das leuchtet ein, schließlich kann man ja durchaus einfach für sich selber kochen. Aber damit bin ich schon wieder an der falschen Adresse bei der ebenso charmanten wie resoluten Dame.
Non, on ne cuisine pas pour soi-même, on cuisine. Comme on respire.
Man kocht nicht für sich selber. Man kocht aus Notwendigkeit, so wie man atmet. Und man kann natürlich auch nicht ein bisschen kochen, entweder oder. Oder wie es die Präsidentenköchin im Film ausdrückt, wenn ihr mich nicht liebt, liebe ich euch auch nicht.
Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.
Die Zuneigung ist ein Eigending. Für Radio SRF 2 Kultur öffnen Schweizer Schriftstellerinnen, Maler, Filmemacherinnen und Regisseure ihr Herz. Sie schreiben in unserer Serie Liebesbriefe an andere Künstlerinnen und Künstler, die ihnen viel bedeuten. Ein Blick durch Schlüsselloch in die Privatgemächer der Kreativität. Wer liebt wen und warum? Und ist das schon Inspiration? Eine sentimentale Reihe. Heute der Schriftsteller Urs Faes mit einem Brief an die Schriftstellerin Anna Mitkutsch. Den Brief liest Ueli Jäcki.
Liebe Anna Mitkutsch, nicht der erste Brief, den ich an Sie schreibe. Aber schreiben, weiterreden, wie eine Begegnung. Kurz nur, eine Fahrt im Zug. Zeit, die vorüberfliegt, weiß verschneite Landschaft draußen. Flüchtig, immer nur flüchtig, auf Verlust hin. Das Leben ist die Einübung in den Verlust. Das steht in einem Ihrer Bücher. Verlust und Abschied, das kehrt wieder. Auch bei mir, im Leben wie im Schreiben. Seit der Kindheit. Kindheiten sind grausam. Fast alle. Meine war es. Ihre wohl auch. Ich denke an Vera in der Züchtigung. Schläge, die letzten mit 14. Die bäuerliche Welt, Krankheit und Tod immer nah. Und selten die Liebe. Und wenn, dann trennungsbedroht. Liebe war die ewige Forderung meiner weinenden, schreienden Mutter an den gleichgültigen Vater. Sprachen wir davon, während der Zug durch die Winterlandschaft raste, stiebende Schneefahnen aufwirbelte, fern ein einsames Gehöft, von dem Rauch aufstieg? Sind die Erinnerungen solcher Kindheiten eingeprägt und kehren wieder als Sehnsucht? Alle litten an dieser unstillbaren Sehnsucht nach etwas, was nicht sein konnte. Wächst das Schreiben aus dem Kinde verwehrten Wunsch, einfach geliebt zu werden, angenommen zu sein? Und nicht die Liebe abtragen zu müssen als Schuld? Amo, volo ut sis, ich liebe dich, ich möchte, dass du ganz du sein kannst. Liebe dich, weil es dich gibt. Der Satz wird in einem meiner Bücher zitiert. Heidegger hat ihn Hannah Arendt geschrieben. Das wäre die Liebe, die als Geschenk da ist. Wer sie nie erfuhr, ob als Kind oder später, dem bleibt ein Mangel, dem fehlt etwas. Ist es dieser Mangel und der an Unversehrtheit, an menschlicher Bedingung in der Welt, dieses Fehlen von etwas, was uns antreibt zum Schreiben? Die Literatur kann viel. Sie kann uns unterhalten, ärgern oder auch nachdenklich stimmen. Im Lesen ihrer Bücher finde ich das, was sie mir am liebsten macht. Dass sie auch dort uns wärmen, durchglühen, vielleicht gar mit uns selbst in Einklang bringen kann, wo sie vom Bitteren, vom Versäumten, vom Verlust spricht. Darin ist sie auch tröstlich und führt aus der Zeit und Endlichkeit in jenes Aufgehobensein, welches das Kind, das ich war, sich gewünscht hätte. Und es ist auch das, was immer neu zum Schreiben drängt, den Mangel, die Sehnsucht einzulösen im Text. Da wärmt das Wort, für einen Augenblick wenigstens. Fröstelnd sind wir durch den hohen Schnee gegangen, der Fluss dampfte in der Kälte. Selbst das eingehüllte Münster schauderte in der Winternacht. Doch wird man aufgehoben im Wort, leicht. Der Abschied von Bern, von Jerusalem. Aber nie von den Worten, den gestammelten oder geschriebenen. Tröstlich. So sehr, dass der Stift schon wieder schreibt, auch wenn der Zug pünktlich ist. Die Freundschaft, die Liebe, sagt Epikur, tanzt einen Reigen um die Welt und heißt uns aufwachen zur Seligkeit. Die ist da, wenn der Stift hüpft und kratzt. Ich grüße Sie, Ihr Urs Fes.
Urs Fes an Anna Mitgutsch. Und morgen geht's weiter mit einem allerletzten Liebesbrief. Ruth Schweikert schreibt an Louise Bourgeois. Um 66 blitzgescheite Fragen und um ziemlich ungewöhnliche Antworten geht es heute im Buchtipp von Cornelia Kasis.
Kinder fragen viel. Und das nicht nur, wenn der Tag lang ist. Sie fragen immer und überall, gelegen und ungelegen. Sie befragen uns und alles, was fragwürdig eben der Frage würdig ist. Zuweilen sind es die großen Fragen, die auch und schon seit jeher den Philosophen zu denken gaben und geben. Wo war ich, als ich noch nicht auf der Welt war? Wo ist die Uroma nun, wo sie gestorben ist? Weiß meine Katze, dass ich ein Mädchen bin? Bücher fürs Philosophieren mit Kindern, Bücher zu großen Fragen für kleine Menschen gibt es wunderbare. Das Buch, das ich hier empfehle, stellt kleine Fragen ins Zentrum. Und es ist auch ganz wunderbar. Ein paar Beispiele für kleine Fragen gefällig? Hier sind sie. Haben Schlangen eigentlich einen Schwanz? Warum strecken viele Wappentiere ihre Zunge raus? Wenn Sekundenkleber überall klebt, warum klebt er denn nicht in der Tube? Haben Elefanten Rüsselpopel? Warum ist die Leberwurst beleidigt? Und was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er auf die Toilette muss? Wüssten Sie es? Das mit dem Rüsselpopel oder dem Sekundenkleber, mit dem Schlangenschwanz oder dem U-Bahn-Fahrer mit Blasendruck? Ja, die Fragen mögen nicht ans große Ganze und Letzte rühren, aber sie haben es trotzdem in sich. Da kann man schon mal ziemlich ins Grübeln kommen als Erwachsener und froh sein, dass es Jürgen Brater gibt. Jürgen Brater, ursprünglich Arzt, tut sich seit den 90er Jahren mit populären Sachbüchern hervor und hat sich mit seinem genauen Blick für skurrile Fragen des ganz normalen Alltags einen Namen gemacht. Beispielsweise der Frage, warum haben wir Sand in den Augen und Schmetterlinge im Bauch? So heißt sein zweitneuestes Buch, das bei Belz und Gelbberg erschienen ist. Nun ist sein neuestes bei Belz und Gelbberg herausgekommen. Was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er auf die Toilette muss? Im Untertitel 66 blitzgescheite Fragen rund um Alltag, Menschen und Tiere. Beim Durchblättern sind zu sehen kurze einseitige Antworten und originelle einseitige Illustrationen. Und ja, übrigens, der U-Bahn-Fahrer macht es so. Er hat im Führerstand einen Notbehälter, wenn es wirklich dringend ist. Ansonsten gibt es an jeder Endstation einen mehrminütigen Halt und ein Klo für U-Bahn-Schaffner, damit sie die nächste Fahrtrunde schaffen, ohne dass etwas buchstäblich voll in die Hose geht.
Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geht dieses Jahr an den deutschen Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdahl. Bogdahl wird für sein aktuelles Werk geehrt. Es trägt den Titel »Europa erfindet die Zigeuner – eine Geschichte von Faszination und Verachtung«. In dem 2011 erschienenen Buch spüre Bogdahl den historischen Vorurteilen gegen die Roma-Völker in Literatur und Kunst nach. Er zeige, wie Europa den Grad der eigenen Kultiviertheit an der Abwertung der Roma in einem Spannungsfeld zwischen Hass, Abwehr und romantisierender Zigeunerfolklore festmache. Angesichts neu aufflackernder Konflikte um die Roma in Europa gewinne das Werk an Brisanz und Aktualität, heißt es in einer Mitteilung. 2012 waren die Historiker Ian Kershaw und Timothy Snyder mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geehrt worden. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird im März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. In der Nähe von Rom sind 7 antike Statuen entdeckt worden, die den Mythos von Niobe aus den Metamorphosen des Dichters Ovid illustrieren. Die Statuen seien ausgezeichnet erhalten und wurden bei Ausgrabungsarbeiten an einer antiken Villa in der Region Latium gefunden. Bislang hat man die Statuen aber noch nicht genau datiert. Die 2 Meter hohen Skulpturen seien auf dem Grunde des Bades der Villa entdeckt worden. Vermutlich wurden sie bei einem Erdbeben vor rund 2000 Jahren verschüttet.
Großes Bild, ein imposantes Bild mit 2 Frauen im Pelzmantel und mit Pelzmütze in einer Wiese. Das Bild neben einem Artikel im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit über den Fotografen F.C. Gundlach. Jennifer Kakschuri.
Die Zeit ist im reichhaltigen Archiv des deutschen Fotografen F.C. Gundlach zu Besuch. Der 86-jährige Fotograf, der auch Galerist, Kurator und Sammler sowie Gründungsdirektor des Hauses der Fotografie in den Deichtorhallen in Hamburg ist, blättert in alten Magazinen mit berühmten Modestrecken, die er fotografiert hatte. Für Zeitschriften wie zum Beispiel Brigitte oder für die Schweizer Zeitschrift Annabelle. Die Zeit schreibt, Gundlach habe wie kaum ein anderer das Frauenbild der Nachkriegszeit geprägt. Berühmt wurde er mit Modefotografien von Stars wie zum Beispiel Romy Schneider oder Jean-Paul Belmondo. Seine Fotos sind glamourös, doch das Leben Gundlachs war weniger glamourös, wie er der Zeit erzählt. Er sei als 18-Jähriger fast gestorben, er war krank, hatte Tuberkulose und litt auch an Typhus. Im Artikel erfährt man sehr viel Anekdotisches über die Nachkriegszeit in Paris und New York, über das historisch bedeutende Netzwerk, das Gundlach geknüpft hatte.
Ein Stück Zeitgeschichte also, wie auch ein Artikel im Tagesanzeiger über den neuen Hannah Arendt-Film.
Eine böse Kritik über den Film Hannah Arendt im Tagesanzeiger. Der Film sei etwas für Leute, die nicht gerne lesen und dafür schlechte Filme mögen. Leute, die etwas über die deutsche Philosophin erfahren wollen, aber zu faul seien, etwas über sie zu lesen. Der Film Hannah Arendt verspreche mit dem Titel eine filmische Biografie, doch das Versprechen werde nicht eingehalten, sondern der Fokus des Films liege einzig und allein auf den Turbulenzen, die Arendts Artikelserie über den Eichmann-Prozess in Jerusalem in der Zeitschrift The New Yorker damals auslöste. Eine verpasste Chance, eine spannende, streitbare Philosophin der Nachkriegszeit zu porträtieren, findet der Tagesanzeiger von heute.
Sekunden Wissen.
Gehören Sie auch zu den vielen, die das noch nicht so richtig drin haben, die Zahl 13? Das Jahr 2013 ist ja auch noch ziemlich frisch, aber es hat es in sich. Cornelia Kasis zur Zahl des Jahres.
Der Dreikönigstag ist vorbei und vorbei sind damit auch die guten Wünsche für ein glückliches neues Jahr. Denn nach der Epiphanie, so gilt der Brauch, bringen die Glückwünsche Unglück. Apropos Unglück, da haben wir ja mit diesem 13. Jahr des Jahrhunderts einiges vor uns, zumindest wenn man ein klein bisschen abergläubisch ist. Und das sind immer noch viele. Wie sonst ist es zu erklären, dass man in Spitälern und Hotels meist vergeblich das Zimmer 13 sucht. Im Flugzeug wird man schwerlich einen Platz mit der Zahl 13 finden und auch im Motorsport ist die Zahl 13 eine Seltenheit. 13 gilt in vielen Kulturen, ganz besonders in Westeuropa, als Unglückszahl. Der Aberglaube geht sogar so weit, dass die Angst vor der 13 einen fachlich anerkannten Namen trägt. Driskaidekaphobie. Jetzt schlägt's 13. Dieser Ausspruch signalisiert Aufruhr, Protest, Widerspruch, jedenfalls alles andere als Harmonie und Frieden. Im Tarot ist die 13. der Karten La Mort, dem Tod, zugeordnet. Da und dort wird der Teufel auch der 13. genannt. Ganz ähnlich kommt im Märchen das Dornröschen, das Böse, von der 13. Fee. Woher die 13 ihren schlechten Ruf hat, ist nicht ganz klar. Sie ist ja einfach die natürliche Zahl zwischen 12 und 14, ungerade zwar und, ja nu, eine Primzahl. Aber sie war auch die erste neue Zahl im alten Zwölfersystem und so gesehen ein Schritt ins Ungewisse, ins Offene, ein Mutsprung fast. So gesehen ist es kein Wunder, dass die 13 da und dort auch als Glückszahl gilt, beispielsweise beim Bäcker oder Metzger. Da wird die 13 auch als Bäcker- oder Fleischerdutzend bezeichnet. Dann darf's eben ein bisschen mehr sein. Eine Dreingabe, eine kleine alltägliche Großzügigkeit. Schön. Na dann, viel Glück.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.